Ja, das macht Taylor Swift Musik mit
Dinglehopper.
Dinglehopper. Da haben wir vorhin schon sehr viel drüber gelacht. Du musst es kurz den Kontext erklären. Woher kennen wir nochmal den Dinglehopper? Willkommen bei Relativ Ungeschminkt, der Showgirl-Era unter den Podcasts. Hallo Firas.
Hallo Liebe.
Du sitzt mir heute gegenüber so gut gelaunt.
Ja.
Es ist fast, nein, es ist schön. Also ich freue mich für dich. Danke. Einer von uns beiden ist gut drauf.
Ja.
Und ich bin ja eigentlich auch gut drauf, aber irgendwie doch nicht. Aber jetzt freue ich mich, dass wir aufnehmen, weil wir heute ein ganz besonderes Thema abhandeln, nämlich...
Heute ist der Album-Release von Taylor Swift.
Ja.
Also wie heißt das Album nochmal?
The Life of a Showgirl.
Ah ja, ja genau, das war's.
Ja.
Und das war ja schon der Deal, dass du wir eine Folge dazu machen.
Ja.
Und ja, also es hat mich gefreut, mit euch zu sprechen. Ich lege mich jetzt eine Stunde hin und Olivia, das ist jetzt deine Solo-Show.
Nein, das ist nicht wahr. Wir werden da heute beide gemeinsam dieses Thema durchackern. Ich muss ehrlich sein, ich muss erstmal ankommen. Ich habe mich ja in meinen Glitzerfummel geschmissen hier. Also das heißt, ich sitze gegenüber in einem...
Paillette.
In einer Paillette.
In einer.
Das ist eine einzige Paillette.
Eine einzige große Paillette.
Ich find, und zwar wie so eine Presswurst. So kann man sich das vorstellen. Man kann auch, weißt du, was lustig ist? Bei dem Kleid, siehst du das da hinten? Da sind die, weil die Ärmel sind langärmelig.
Mhm.
Und damit man sich halt überhaupt bewegen kann, sind da die eigentlich...
Also das ist eine Cut-off.
So. Ellenbögen, wie heißt das? Ellenbögen?
Cutouts.
Ja. So, das gibt Bewegungsfreiheit. Ist aber wahrscheinlich total weird von hinten, weil das heißt, man hat Löcher im Kleid. Es ist sehr kurz und knapp. Es ist die Showgirl-Era, in der wir uns befinden. Und ich habe mir gedacht, zur Feier des Tages, also tatsächlich heute um 6 Uhr morgens, österreichischer Zeit, mitteleuropäischer irgendwas, nachts in den USA, muss man sagen, ist das Album gedroppt worden. Ich war extra früh wach.
Du bist immer früh wach.
Ich bin immer früh wach, genau. Ich habe mir aber extra früh den Wecker gestellt, den ich natürlich nicht gebraucht habe, weil ich immer früh wach bin. Und konnte mich da schon gut vorbereiten und habe sogar den Countdown mitgezählt.
Silvester.
Dann, genau. Dann war erstmal Spotify down natürlich für 2 Minuten oder so.
Mhm.
Und dann ging es los. Und genau, wir haben gesagt, wir kommen ja eh nicht drum herum. Ihr kommt nicht drum herum, ihr Lieben. Dass wir über dieses Thema sprechen und deswegen ich entschuldige mich schon für alle, die keine Swifties sind, für die kommenden mindestens 60 Minuten, wenn nicht sogar mehr.
Ja, aber für die keine Swifties sind,
die sind ja noch neugieriger, was das eigentlich
ist. Die halten sich einfach an mich. So, ich bin heute euer Anwalt.
Genau. Passt super, dass ich dich gerade vorher, bevor wir aufs Knöpfchen gedrückt haben, noch gefragt habe, ob du dir Fragen überlegt hast.
Nein, aber ich habe gesagt, ich habe viele Aussagen.
Ich habe viele Aussagen, na gut. Ich lasse mich auch gerne testen, also da bin ich prepared, kein Problem. Und ich habe auch, ich habe mich prepared tatsächlich. Also ich möchte damit einsteigen, jetzt muss ich hier auf meine Notizen schauen. Nein, ich steige ganz anders ein als auf den Notizen. Also wie bin ich überhaupt an Taylor Swift gekommen oder auf Taylor Swift gekommen.
Aber wir gehen so weit zurück, okay.
Wir gehen zurück in der Geschichte. Nein, ich muss das tatsächlich ein bisschen erklären, weil man könnte ja meinen, ich bin eine von diesen verrückten Euden, die ich ja auch bin, aber halt anders verrückt.
Ich schaue Olivia mit ganz großen Augen an. So,
du schießt fast ein bisschen.
Was kommt jetzt? Nein. Wie willst du aus der Nummer raus?
Ja, ich bin ein Late Swiftie, möchte ich sagen.
Okay.
Also ich bin jetzt keine, die mit 16, dafür bin ich auch zu alt, kann ich ja sagen. Also Taylor Swift ist, glaube ich, jetzt, die dürfte so 36 sein oder so irgendwas. Jahrgang 1989, es gibt ein Album, das so heißt. So kann ich mir das auch merken. Und wie wir alle wissen, bin ich irgendwas zwischen Gen Z und Elder Millennial. Ich weiß selber nicht genau, was.
Putz den Spiegel.
Genau. ich bin auf Taylor Swift gekommen. Also ich hatte natürlich Berührungspunkte in meiner Jugend gar nicht, aber in der Studentenzeit erinnere ich mich zum Beispiel dran. Ich habe ja immer wahnsinnig gerne die InTouch am Klo gelesen. Das war immer so meine Auszeit. Lesen ist gut.
Und wenn sich Popkultur bei der Darmausscheidung immer öffnet, das sind die Momente, die wir zelebrieren. Hier.
Genau.
Ja.
Öffnet im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich erinnere mich da noch dran, dass es ganz oft so Artikel gab, wen datet sie schon wieder und quasi sie geht ja alle Männer durch und so weiter und so fort. Also das war so ein bisschen, und ich weiß, dass ich früher immer so gedacht habe, boah, irgendwie kein einziges Lied kenne ich von ihr. Kenne ich übrigens sehr viele Menschen, die das auch heute noch sagen. Also die meisten, die nicht mit Taylor Swift irgendwie eine Verbindung haben, sagen mir eigentlich, ich wüsste kein einziges Lied so. Und ich kann das sogar ein bisschen verstehen, das können wir vielleicht später nochmal aufgreifen, warum das so ist. Weil es gibt nämlich tatsächlich nicht den einen Taylor Swift-Song. Also das kann man schon mal festhalten, deswegen verstehe ich die und mir ging es ja auch viele Jahre so. Mhm. Also das heißt, ich habe sie wahrgenommen als weißes, amerikanisches Cis-Girl, was halt die ganze Zeit nur die Männer datet und geslutschämt wird, genau. Mhm. Und habe das auch irgendwie dieses Narrativ voll übernommen. Also für mich war Taylor Swift immer so die nervige Eude.
Ach, schlechte Feministin.
Ich war wirklich schlechte Feministin. Und ich glaube, da fängt es an, spannend zu werden, warum das dann bei mir sich tatsächlich irgendwann einmal so verändert hat. Dann schreiben wir das Jahr. Wann hat die Pandemie angefangen? 2020?
Yes.
Genau. Schreiben das Jahr 2020. Ich war leider nicht in einem Unternehmen von diesen, ach herrlich, wir sind jetzt im Homeoffice, haben nichts mehr zu tun, sondern wir haben uns alle im Homeoffice totgehackelt.
Boah, ich habe die Leute so beneidet. Ich habe gearbeitet wie ein Tier.
Ja.
Sorry, Side Note. Und da gab es ja wirklich Leute, die so,
genau.
Aber wir haben einen Call in der Früh und dann liege ich im Garten und ich habe nichts zu tun. Mhm. Ich bin aber auch nicht auf Kurzarbeit.
Ja.
Und so, ich bin im falschen Job.
Ja.
What the fuck is happening?
Once again, I realized that.
Ja, wirklich.
Ja, und genau, ich war in einem ähnlichen Job und ich weiß noch, irgendwann mal war ich krank. Kein Corona zum Glück, aber irgendwie anders, irgendwas habe ich mir eingefangen. Und dann lag ich so am Sofa und habe mir gedacht so, ja, was schaust du jetzt an? Und dann bin ich auf diese Netflix-Dokumentation Miss Americana gekommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja komm, also Dokus liebe ich ja eh und vor allem so Künstlerinnenporträts finde ich immer ganz spannend, weil tatsächlich habe ich das sehr, sehr oft, diesen Aha-Effekt, dass wenn ich ein Bild habe von Künstlerinnen, von dem ich denke, dass es so weit der Wahrheit entspricht.
Dann kriegst du das kuratierte Bild, das die Künstlerin gerne
genau.
implantieren möchte.
Und dann finde ich das ganz toll, also ich bin ein leichtes Opfer.
Du, fair enough. Ich habe die Doku auch geschaut und ich greife mal voraus, auch wenn man kein Swiftie ist, ich habe einen riesen Respekt vor der Frau.
Mhm.
Also das muss man ihr halt wirklich lassen. Die kann ihr Handwerk.
Ja.
Also das ist eine Musikerin. Das
ja.
ist keine das ist kein Marketingprodukt für sich, wo man sagt, das hat irgendwann eine Schublade schon gehabt und hat es einfach drauf projiziert und bitte lauf jetzt und mach uns viel Geld. Sie macht es halt selbst.
Ja, genau.
Also von dem her. Und dafür habe ich immer Respekt. Also wenn jemand wirklich sich hinsetzen kann und eine Gitarre in die Hand nehmen oder was auch immer und ein Lied schreiben kann und auch produzieren kann. Und das ist ein Handwerk, das beherrscht die.
Mhm.
Also und das ist, da dafür habe ich immer Respekt. Da muss man auch das Genre nicht unbedingt mögen oder mögen
ja,
oder so. die Couleur nicht einem nicht taugen. Aber es geht mir oft so, dass ich sage: So, es gibt gewisse Musikrichtungen, mit denen fange ich nichts an.
Mhm.
Aber vor denen habe ich trotzdem Respekt. Also ich würde nie den Metallica hören, das interessiert mich oder Metal.
Ja. Aber die Metallica-Doku zum Beispiel war auch super.
Die habe ich nicht geschaut, aber ich habe jetzt Metal einfach nur als Beispiel gebracht. Ja. Also es ist eine Musikrichtung, mit der ich nichts anfangen kann, obwohl ich wirklich viele Musikrichtungen mag. Aber ich habe totalen Respekt vor dem Genre und vor den Leuten, die das machen, die Fans, die das lieben. Also da ist auch so mein Motto so, don't yuck my yum.
Don't yuck my yum. Guter Sendungstitel.
Ja.
Taylor Swift, don't yuck my yum.
Ja.
Ja,
von dem her so immer Respekt vor Qualität und vor Arbeit.
Mhm.
Ja, so, Ende.
Ende.
Weiter zu deinem Tab.
Ja, also was ich sehr faszinierend fand, also ich muss dazu sagen, ich habe diese Doku seitdem, glaube ich, ungefähr
78 Milliarden
Mal geschaut.
Mhm.
Es ist irgendwann einmal, wie sagt man, avanciert zu einer, also für mich Quelle von einerseits guten Gefühl.
Feel good TV.
Ja. Ja. Und so ein bisschen so wie so Comfort Watch, Binge Watching.
Ja.
Aber gepaart mit einer gewissen Inspirationsquelle. Also ich habe dann irgendwas, fand ich wahnsinnig faszinierend, und ich habe mich wirklich oft gefragt, woran das eigentlich liegt. Also ich weiß gar nicht, ob das, doch, das war schon beim ersten Mal, wie ich es geschaut habe. Ich weiß dann auch nur, ich hatte, glaube ich, schon Shazam am Handy, und habe halt ein, zwei Songs Shazamt und die dann angefangen zu hören. Und ich war gar nicht so hooked von der Musik nach wie vor. Also das war wirklich eher so ein Byproduct, sage ich mal. Es war wirklich nur diese Geschichte über diese Frau und in der Doku, wer sie noch nicht gesehen hat, geht es ja sehr viel um ihren Werdegang natürlich, aber halt auch um alle möglichen Obstacles, die sie am Weg zu dem Weltstar, der sie heute ist. Und ich meine, man muss sagen, die Doku ist auch schon wieder 5 Jahre alt, 6 Jahre alt oder so irgendwas. Ja. Also da konnte man noch gar nicht vorhersehen, dass sie der Popstar wird, der sie heute ist.
Ja.
Aber ich fand zum Beispiel, und das werden wir eh Stück für Stück nochmal aufgreifen auch, aber zum Beispiel auch das ganze die ganzen Themen, die sie beschreibt, von Sexual Assault zu, was weiß ich, Essstörungen oder, also sie hat sehr viele, wie soll ich sagen, weiblich-menschliche Themen angesprochen, zu denen man sehr relaten kann, weil man im Laufe seines Lebens als Frau, aber nicht nur als Frau, halt einfach auch konfrontiert wird mit dieser Art von Welt. Und das fand ich irgendwie alles sehr relatable. Und ich muss sagen, was meine musikalische Prägung angeht, das ist ja bei mir wirklich sehr divers, sage ich jetzt mal. Also ich liebe Popmusik und ich liebe die 80er und ich liebe Radiohead. Und ich habe dann auch so ein bisschen in mir selber gekramt, warum zum Beispiel, also Radiohead ist für mich ein gutes Beispiel, weil konträrer könnte es ja eigentlich nicht sein. Also man liebt Radiohead und man liebt Taylor Swift, wie geht das eigentlich zusammen? Aber zum Beispiel ist mir aufgefallen, was mich immer fasziniert hat, auch bei Radiohead, auch wenn sie sehr experimentelle Musik machen, waren halt auch immer schon die Lyrics. Die haben so eine ganz eigene Art und Weise, Geschichten zu erzählen, die so ganz, ganz verschachtelt und weird, und du musst eigentlich wirklich so ein bisschen komplett reinsteigen in diese Welt, um zu dechiffrieren, was damit eigentlich gemeint ist, und checkst, also früher habe ich auch, also Lyrics sind sowieso für mich.
Ich glaube, die Meisterin von Lyrics, die man nicht versteht, aber doch versteht, ist Tori Amos.
Richtig, genau, ja. Habe ich auch geliebt.
Ja, ja, also das ist einfach so, what the fuck, eigentlich, ja. Aber gleichzeitig einfach, ja, grandios.
Ja, also diese Art und Weise, also Musik, habe ich dann für mich irgendwann einmal festgestellt, ist ja in Teilen natürlich auch schöne Musik. Also ich mag das, wenn guter Klang aufeinander und Beats und was weiß ich, ja. Also ich kenne mich da jetzt in der Tiefe nicht so aus. Es gibt gewisse, Singer-Songwriter-Musik, die ich mag. Also das heißt, so Gitarrengeklampfe finde ich irgendwie gut. Ich mag aber auch, was weiß ich, Klavier oder so. Aber am Ende des Tages kommt es für mich dann eher zusammen, wenn dann halt auch die Geschichte, die erzählt wird, relatable ist für mich. Ja. Und ich glaube, da hat es dann angefangen bei mir irgendwie Klick zu machen, weil einerseits habe ich dann in dieser Doku, sagt sie ja auch von sich selber, und das fand ich gut, weil sie bestimmt ja auch, das finde ich sehr faszinierend an ihr, sie bestimmt wirklich gefühlt für mich wie keine andere Künstlerin ganz krass ihr Narrativ. Also das heißt, sie sagt einfach, wer sie ist und was sie ist, und lässt sich auch nicht mehr abbringen davon, was andere über sie sagen. Also es musste sie sich, glaube ich, hart erarbeiten.
Na, sie ist eine Storytellerin.
Aber sie ist eine Storytellerin. Ja, also sie ist nicht Musikerin. Sie ist,
doch, ist sie schon.
Nein, ich meine jetzt, sie ist nicht die beste Sängerin. Also ich glaube, das ist nämlich sowas, ich habe mir irrsinnig viele Dokumentationen dann auch noch darüber hinaus über sie angeschaut, weil ich habe wirklich versucht zu verstehen, was macht diesen Menschen so besonders für mich jetzt.
Ja, eine Idee, oder wie man es vielleicht kategorisieren könnte. Ich glaube, es gibt Leute, die extrem gut performen können.
Ja.
Die sind gute PerformerInnen. Und dann gibt es halt Leute, die das eher so aus sich herausholen. Also das widerspricht sich nicht. Also es ist, beides ist gültig, oder beides kann zustimmen. Also zum Beispiel, oder beides kann stimmen. Für mich das perfekte Beispiel ist Beyoncé.
Ja.
Beyoncé ist eine Performerin.
Mhm. Und eine krass gute Sängerin.
Die ist eine extrem gute Sängerin natürlich. Und die ist eine gute Konzeptkünstlerin mittlerweile.
Mhm.
Weil einfach so alles ist sehr durchdacht und sehr konzeptionell gut aufgearbeitet und hochqualitativ.
Also große Bühnenshows.
Und nicht nur das, auch in der Produktion. Mhm. Aber es ist trotzdem, sie schreibt wenig selbst, bis zu gar nichts, mhm. glaube ich. Aber die ist eine gute Kuratorin.
Ja.
Also die holt sich die Sachen gut zusammen, die Stile gut zusammen, und dann performt sie es.
Mhm.
Und quasi stellt es aus,
mhm.
in dem Sinne. Und da ist, glaube ich, der Unterschied. Und ich glaube, das ist auch das, was du gerade angesprochen hast. So jemand wie Taylor Swift, die sagt, ich bin eine Storytellerin, ich hole das aus mir raus, sei es meine Erfahrung oder da kenne ich das Övre zu wenig.
Mhm.
Teilweise vielleicht einfach auch fiktive Stories, aber sehr relatable auch, wenn man die Geschichte einfach auch versteht.
Mhm.
Und vielleicht kann man so eine Art von Kategorisierung reinbringen.
Auf jeden Fall. Vor allem, wie gesagt, sie sagt es ja über sich selber.
Mhm.
Und gerade in der Doku, weil sie da halt auch durch alte, wie heißt das, wenn man ein Buch schreibt, Tagebücher. Wow, das wird eine gute Folge heute.
Postlingual heute.
ja, das macht Taylor Swift Musik mit
Dinglehopper.
Dinglehopper. Da haben wir vorhin schon sehr viel drüber gelacht. Du musst das kurz den Kontext erklären. Woher kennen wir nochmal den Dinglehopper?
Naja, alle, die Ariel, die Meerjungfrau kennen und in der deutschen Synchronisation, wie wir Millennial sehr aufgewachsen sind.
Ja. Also natürlich die Original Disney.
Ja, aber wir haben es ja noch mit in deutscher Synchronisation geschaut, als deutsche Synchronisation noch sehr qualitativ hochwertig war, nicht so wie heute. Da gab es ja die Möwe,
war
das
eine ja,
Möwe?
Ja.
Genau, mit dem Dinglehopper.
Ja, das ist eine Möwe, glaube ich.
Ja,
ja. Mhm. Ja, das war doch ein Kamm, nicht ein Kamm, sondern
eine Gabel.
Gabel. Genau, der Dinglehopper. So, wo war ich denn jetzt? Oh mein Gott.
Tagebücher, Dinglehopper.
Ja, also man merkt einfach bei ihr, so das mit diesem Storytelling macht Sinn. Und dann, wenn man sich die Zeit nimmt und zum Beispiel mal so ein bisschen einsteigt in ihre ersten Alben und so, also man muss ja vielleicht kurz, heute wird es schwierig, weil ich springe so hin und her. Also Taylor Swift kommt ja original eigentlich aus dem Country-Genre.
Ja, ja.
Und hat sich, die sind ja dann auch extra, die Family ist nach Nashville gezogen, wo man halt weiß, das ist die Hochburg von dieser Art von Musik. Ja,
alle Menschen dort sind Musikerinnen,
genau.
Mehr oder weniger.
Ja. Ist ja auch mega geil, würde ich auch gerne mal sehen. Und da hat sie so ein bisschen in der Zeit ihr Handwerk gelernt.
Mhm.
Und zu dem Thema Storytelling möchte ich aber zum Beispiel sagen, und das finde ich so faszinierend, in einer anderen Dokumentation, die ich geschaut habe, kommt so ein Musikjournalist, ich glaube von der LA Times, der halt auch wirklich so ihren Werdegang verfolgt hat, kommt da zu Wort und sagt so, das, was er immer faszinierend fand, ist, egal ob sie 16 Jahre alt war oder 18 Jahre alt war oder 20 Jahre alt war, sie hat eigentlich mit den Songs, die sie geschrieben hat und den Geschichten, die sie erzählt hat, nie versucht, jemand zu sein, der sie nicht ist. Das heißt, Stichwort relatable, und ich glaube, das ist wirklich ein Geheimnis von ihr, das ich so faszinierend finde. Und es stimmt nämlich, weil sie schreibt in ihrem ersten Debütalbum zum Beispiel Songs, ich weiß nicht, wie alt sie war, 15 vielleicht oder so irgendwas, Songs von einer 15-Jährigen.
Mhm.
Also das heißt irgendwie erste Liebe, Highschool, diese ganzen Themen irgendwie, Freunde, bla bla bla.
Write what you know.
Ja, genau. Und der hat das ganz gut beschrieben, der Typ, weil er halt sagt, naja, also denken wir mal an Britney Spears. Britney Spears hat mit 16 versucht, eine hotte 16-Jährige zu sein, die irgendwie fast noch sexier und älter und, weißt du, so ein bisschen sich anbiedern an dieses Bild. Also eigentlich eine Male Gaze, kann man sagen, ne?
Ja, also das ist eh das Argument, das ich vorhin gebracht habe. Und no shame, aber Britney ist halt ein Marketingprodukt.
Mhm.
Das war einfach.
Das war nicht vorher, war das nicht letztes Mal?
Ja, aber ich meine, am Ende des Tages ist ja trotzdem, da gibt es eh diese Doku über den Typen, der die Backstreet Boys, diese Boybands rausgebracht hat, dieser Hochstapler.
Mhm.
Aber wenn man so an die Zeit denkt, da war es einfach so, es gibt eine Formel, wie wir viel verkaufen können.
Ja.
Und Dings.
Und die kopieren wir.
Und die kopieren
und da pressen wir alle rein.
Pressen wir alle rein.
Ja.
Und Britney ist ja mehr oder weniger auch da wirklich fast hingeprügelt worden, mhm. weil die Eltern ja alles drauf gesetzt haben, sie in dieses Showbusiness reinzudreschen, weil die ist ja überall abgelehnt worden am Anfang. Also das war ja, nochmal, das ist eine eigene Story, wir machen
eine Britney-Folge.
Nein, glaube ich nicht, das ist so spannend finde ich es dann auch.
Ja, vor allem ist es so.
It's very sad. Aber am Ende des Tages so, da ist, glaube ich, wenig von ihr, sondern das ist einfach so, hier ist ein Album, bitte nach Stockholm fliegen, dort wird das runterproduziert, hier sind eine Stylisten, los geht's. Und
dann schubst du auf die Bühne quasi.
Ja, ne? Aber das war, wie sie auch sozialisiert wurde. Ja. So dieses so, du bist ein Produkt, das wir verkaufen.
Ja.
Das ist von Kindesbeinen an so indoktriniert. Ja? Bis hin zu, wir nehmen dir alle deine Rechte weg, du bist quasi unser Clown, der vorne springt und uns Geld macht.
Ja.
You're printing money for us.
Ja.
Das ist Britney Stories in a nutshell. Ja? Ja. Also die ist eine Gelddruckmaschine gewesen. Ja. Ich will jetzt nicht absprechen, dass sie irgendwelche künstlerischen Ambitionen hat oder Talent hat sie in dem, was sie macht. Also Performances kann sie etc. etc. Aber ich würde mal behaupten, wenn man jetzt nie ein Fan davon, Frauen zu vergleichen oder gegenüberzustellen, aber das ist was anderes als Taylor Swift.
Mhm.
Es ist beides im Pop-Himmel oder in der Pop-Ecke, aber ganz andere Geschichte, ganz andere Herangehensweise.
Aber ich glaube, das ist ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit diesem She Owns Her Narrative. Ja. Weil das kann man wirklich, also wenn man sich reinnörden möchte, und das kann ich nur empfehlen, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist, sich mit diesem Charakter auseinanderzusetzen. Man hat bei Taylor Swift relativ selten das Gefühl gehabt, also man merkt das schon, wenn man so alte Videos sieht, dass sie dann irgendwie teilweise versucht hat, jemand zu sein, so. Und du merkst aber, wie sich das dann langsam so entpuppt zu einem, nö, muss ich eigentlich nicht machen, möchte ich auch gar nicht. Es gab, glaube ich, ganz am Anfang auch so eine Phase, wo sie ein Album, ich glaube, der erste Vertrag, den sie unterschrieben hat, da hätte sie eigentlich von anderen die Songs singen sollen. Und dann ist sie da zurückgetreten und hat gesagt, nee, sie möchte ihre eigenen Songs schreiben.
Ja.
Genau, aber was ich eigentlich nur sagen wollte, ist noch einmal dieses Relatable-Ding, weil das finde ich schon sehr faszinierend, wenn man mal versucht zu verstehen, glaube ich, auch diese Swiftie-Kultur dahinter und warum so viele Menschen, the girls and the gays, kann man fast sagen, so verliebt in diese Figur sind, ist, glaube ich, genau dieses, wenn man mit ihr aufgewachsen ist, und da habe ich den Nachteil, weil ich bin ja nicht mit ihr aufgewachsen, also I call myself a late Swiftie.
Late Adopter.
Genau. Bist du mit ihr groß geworden und das, was sie gut macht, ist immer quasi zu dem Zeitpunkt, wo sie es empfindet, ein Lied darüber zu schreiben. Das heißt, du wächst ja eigentlich mit dieser Figur die ganze Zeit mit. Und du hast das Gefühl, und das kann ich schon, also da kann ich auch im Nachhinein, also selbst wenn ich mir heute jetzt ältere Alben anhöre, I can still relate, weil worum geht's denn da? Da geht's irgendwie um Heartbreak, da geht's darum, dass irgendwie das Leben unfair ist, weil man ist halt eine Frau und kein Mann und deswegen wird man nicht ernst genommen. Da geht's um wie man sich halt durchsetzen muss in der Welt und wie man nicht ernst genommen wird und da. Also es ist jetzt sicher nicht, wie soll ich sagen, es ist jetzt sicher nicht das Poetischste. Also Florence und die Machine zum Beispiel sind viel poetischer in dem, was sie machen.
Ja, ja.
Aber wenn man jetzt das runterstrippt auf die Lyrics sozusagen und auf das Geschichtenerzählen, kann man sagen, da wird eine Frau, ein Mädchen im Rampenlicht erwachsen, versucht aber, offensichtlich hat sie das gut geschafft und vielleicht ist auch das, was sie ein bisschen sane gehalten hat, nicht jemand zu sein, der sie nicht ist oder so nah an ihrem eigenen Narrativ dran zu sein und an ihren eigenen Geschichten, wie es geht, sodass sie wirklich Stück für Stück älter werden kann und damit ihre eigenen Erfahrungen quasi verarbeitet. Also voll viele Swifties sagen ja auch, Taylor Swift hat was Therapeutisches für mich und ich verstehe das, weil sie nichts anderes macht und das machen gute Autorinnen genauso, die schreiben ihre eigenen Erfahrungen in Bücher. Man liest die und denkt sich, oh, das kenne ich von mir. Mhm. So. Und ich glaube, das ist irgendwie sowas, was die wirklich zur Perfektion gemacht hat. Und damit das Nächste, was dann spannend dran ist, ist, sie ist nie weit weg von dir. Beispiel Beyoncé hatten wir vorhin. Mhm. Eine Beyoncé ist, glaube ich, eine absolute Showmasterin. Also ich habe sie nie live gesehen und so. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, also ich mag die Musik, aber ich höre sie jetzt nicht unbedingt privat. Aber das heißt nicht, dass die nicht eine wahnsinnig gute Performerin und Artist und so weiter ist. Aber ich glaube, Beyoncé war immer schon Beyond. Also die war nie ein Artist zum Anfassen. Da hatte ich jetzt, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht das Gefühl, dass die so Everyday Girl ist, die so ihre Girl Problems mit mir diskutiert.
Nein, das tut sie aber auch nicht. Also die hat ja auch, wann war denn das? 2013, das war ein sehr schlauer Move damals, da hat sie ja ein Album rausgebracht, das hieß einfach Beyoncé, ohne Promotion, null. Niemand wusste, dass sie an einem Album arbeitet oder sonst irgendwas. Wir wachen eines Tages auf, Beyoncé hat ein Album rausgebracht, es heißt Beyoncé, sie hat zu jedem Lied ein Video gemacht. Und das war auch das, so damals so die Zeit, wo ganz groß war, dieses ganze Albums werden geleakt und Dinge kommen raus und man hört schon Sachen im Internet von Alben, die eigentlich noch nicht released sind. So und die hat es wirklich geschafft, ein komplettes Album verschlossen zu produzieren, dass niemand in der Industrie wusste, dass das passiert. Und dann droppt sie das einfach im Dezember und ich habe zu jedem Lied ein Video gemacht. Bam, here it is. Und das war, glaube ich, der Zeitpunkt, wo sie auch beschlossen hat, ich gebe keine Interviews mehr. Du findest...
Hat Taylor Swift auch länger gemacht.
Ja, aber du findest von Beyoncé seit 2013 de facto keine Interviews mehr.
Interessant, also, ne, dass also das so die, viele machen.
Ja, also die hat sich, die hat wirklich so dieses Ding durchgezogen mit so, ich bin eine Künstlerin, ich bin eine Performerin, ihr kriegt mein Werk. Aber
nicht meine Privatperson.
Meine Privatperson gibt es nicht mehr. Ja. Ich habe dazu nichts mehr zu berichten. Und das ist, glaube ich, auch so diese Zäsur in ihrer Story, würde ich mal behaupten, dass sie dann sagt, also ich mache nur noch Werk. That's my...
Mic drop.
Your Honor, no more questions.
Ich finde das ja auch, ich finde das ja auch gut. Und ich glaube, ehrlicherweise, Taylor Swift macht es so geschickt, dass wir glauben, also wir Swifties meine ich jetzt, glauben, wir kriegen alles von ihr. Ich glaube, sie erzählt auch wirklich wahre Geschichten aus ihrem Leben. Also ich glaube, dass man das nicht unbedingt so erfinden muss, weil wozu? Aber ich glaube, es gibt auch eine Privatperson, aber man hat bei ihr trotzdem, und das ist das Interessante, immer das Gefühl,
man ist nah dran.
Man ist super nah dran. Ja. Und vor allem, und ich habe mir nämlich, jetzt schaue ich schon Ewigkeiten nicht auf meine Notizen, aber das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist für mich heilt Taylor Swift immer Weltschmerz oder Herzschmerz. Das ist für mich, und warum ist das so? Und ich habe das schon kurz erwähnt, diesen therapeutischen Effekt, den das hat. Wenn jemand offen über seine Wunden und seine Unsicherheiten und seine Freude, aber eben auch das Leid spricht, dann ist das ja grundsätzlich auch man kennt das auch im Privaten, das ist immer sehr angenehm, ja, weil das hat so einen therapeutischen Effekt. Man hat nicht das Gefühl, man muss jemand sein, der man nicht ist, weil in Gegenwart von so einer Person macht man ja selber auf, ja. Also es ist.
Das ist der Grund, warum wir auch Therapie-Podcasts hören oder Esther Perel so gern hören.
Oder machen.
Willkommen im Therapie-Podcast. Heute Taylor Swift, legen Sie sich mal hin. Genau. Aber es ist ja auch, die Grundidee zu hören, so, andere Leute haben solche und solche Probleme. Was jetzt ein bisschen, let's be honest, auch ein bisschen weit hergeholt ist, zu sagen, man holt sich das das Werk eines Pop-Sternchens.
Boah, ich weiß nicht, es gibt ja auch, ich glaube da...
Aber fair enough, also ich will es jetzt auch nicht...
Naja, ich glaube, es ist halt immer mit Kunst, oder? Also können wir jetzt darüber streiten, ob Pop Kunst ist, aber ich würde sagen,
jeden Fall.
Jedes...
Auf jeden Fall, darüber gibt es nicht zu streiten. Pop ist Kunst, so, Punkt.
Aber es gibt ja auch Autorinnen, die deren Bücher über Jahrhunderte Leute so mitreißt, weil
die zeitlos sind.
Ja, genau, die zeitlos sind. Ja. Und ich glaube, das ist halt so dieses, und da komme ich wieder ein bisschen, weil ich springe wirklich extrem, aber so ein bisschen zurück auf dieses, es gibt eben nicht diesen einen Taylor Swift-Song. Mhm. Also ich glaube, die meisten kennen Shake It Off und die meisten kennen Cruel Summer. Das würde ich sagen, sind so die größten Hits, die man wahrscheinlich unbenommen davon, ob man jetzt jemals Taylor Swift gehört hat oder nicht, um die man nicht drum rumgekommen ist. Oder da fällt dir eine andere ein?
Da habe ich eine Theorie. Und ich glaube, das hat sie sogar in der Doku mal so gesagt, als sie, glaube ich, diesen Grammy nicht bekommen hat. Nämlich dieses, ich mache jetzt zwei Alben oder ein Album, das so, this is catering to Mainstream. Ich hole mir meinen Platz im Mainstream. Weil da ist Shake It Off auch drauf. Das war ja riesig. Das hat es ja überall gespielt. Quasi, euch, jetzt zeige ich es euch. Dieses, ich kann auch die Nummer 1 Mainstream sein.
Ja.
Und sich dann aber die Freiheit holen, zu sagen, und jetzt gebe ich euch auch den anderen Teil, weil es ja, glaube ich, auch zur Covid-Zeit ja auch diese sehr ruhigen...
Evermore und Folklore.
Ja, ja. Die sehr introvertierten Alben geschrieben, die jetzt eben
Das war eher so Singer-Songwriter.
Ja, genau, die jetzt einfach, das waren keine Dancefloor-Momente.
Ja.
Aber da hatte sie das Standing schon. Also sie hat sich quasi über den Mainstream und über dieses Ich kann genauso wie die anderen Popsternchen, aber in meiner Qualität und mit meiner Story öffne ich mir jetzt diesen Raum, den claime ich jetzt und jetzt teile ich auch den anderen Part. Das ist ein bisschen meine Theorie.
Ja, das ist ja auch ein bisschen so, weil sie ist ja tatsächlich vom Country-Genre, hat sie dann diesen Sprung gefunden
in Pop.
Ja. Also ich glaube, Red war so das erste Album, was so in die Richtung gegangen ist und dann 1989 und wie sie alle heißen. Und bei, also Shake It Off, kurze Side-Note, das finde ich auch sehr lustig, das kommt in einer Doku vor, in einer Arte-Doku, die ist auch super. Da gibt es auch ganz viele Leute, die über Taylor Swift forschen tatsächlich und da zu Wort kommen. Und in der Doku spricht auch, jetzt weiß ich leider nicht, irgendeine Wissenschaftlerin auf jeden Fall, über Shake It Off. Und was ich so interessant fand, ich weiß nicht, ob du das Musikvideo kennst, aber in dem Video tanzt sie ja in unterschiedlichen Genres. Und die hat das ganz gut erklärt, die meinte so, ja okay, also Taylor Swift hat dann gewusst, sie muss irgendwie den Sprung in Pop finden, aber, und ich glaube auch das ist wieder genial gewesen, sie will sich nicht in eine Box reinstecken lassen und
macht alle Genres,
aber zeigt auch, ich bin ja jetzt keine Expertin auf dem einen Genre. Eigentlich ist sie ja immer nur quirky in dem Video. Sie ist immer die nicht richtig mittanzen kann.
Sie scheitert an jedem einzelnen Genre.
Aber das ist ja schon wieder eigentlich genial. Mhm. Also das heißt, I try to take over pop, aber I do it in
my
a way.
Way.
Ja, in a way, das jetzt nicht aggressiv ist oder ich kann es jetzt alles, sondern das einfach sagt so, ja, also ich respektiere das alles, aber so richtig weiß ich selber nicht, wo ich da reingehöre. Und das, glaube ich, zum Beispiel war wirklich auch der Grund, warum sie dann im Pop auch so angekommen ist, weil die Leute einfach gesagt haben, aha, okay, cool, also die behauptet jetzt nicht jemand zu sein, sondern die versucht sich jetzt mal aus irgendwie, ne?
Ja, es kommt mit einem Augenzwinkern daher und das finden wir ja immer sympathisch.
Genau.
Also wenn Leute die Dinge auch nicht zu ernst nehmen und nicht so, das ist meine Kunst und ihr müsst jetzt und sondern das ist so, ja.
Spielerisch halt.
Ja, sehr, sehr. Leichtigkeit.
Leichtigkeit. Genau. Leichtigkeit lieben wir.
Ja, meine lieben ZuhörerInnen, Leichtigkeit
ist unser Motto.
Begleitet uns immer im Leben.
Genau. Köstlich. Erstmal einen Schluck Cremant. Und also das heißt, sie ist dann irgendwann nochmal in dem Pop angekommen, hat aber sozusagen ihre Storytelling-Fähigkeiten ja nicht verloren, sondern eigentlich immer weiter geschärft, würde ich sagen, irgendwie. Also sie ist auch, glaube ich, was ihre Lyrics betrifft, dann immer interessanter geworden, weil sie Tiefe haben. Also sie haben mehr Vielschichtigkeit. Sie ist auch mit den Worten, die sie benutzt, die man teilweise einfach gar nicht kennt, muss man halt mal googeln, was heißt das eigentlich und so weiter und so fort. Aber das heißt, sie hat schon immer mehr auch, glaube ich, dazugelernt. Also man spürt mit jedem Album auch den Progress. Was ich dann auch sehr schön fand, ist, man kann ihr dabei zuschauen. Das finde ich natürlich als Kreative sehr spannend. Also ich schimpfe mich jetzt Kreative. Aber man kann sich extrem gut abschauen, wie sie zum Beispiel, wenn man jetzt Kampagnen macht, in seinem Job zufälligerweise, ist ja ein Albumdrop von ihr nichts anderes als eine Kampagne. Das heißt...
Jeder Albumdrop ist eine Kampagne. Ja.
Aber es ist wirklich so bis ins feinste Detail durchgedacht. Also das heißt, jeder Song hat irgendwie gehört zu dieser großen Klammer und diese große Klammer ist eine ganze Welt. Deswegen war ja auch in den letzten 2 Jahren die Eras-Tour so was Besonderes, weil sie hat dann halt gesagt, okay, sie macht einfach eine Tour, 3,5 Stunden, ist ja scheißegal. Und sie packt einfach jede Era, die sie durchlebt hat, mit jedem Album in diese Tour rein. Deswegen sind die Fans ja auch so crazy gewesen. Und deswegen, glaube ich, ist es auch eine dieser oder die erfolgreichste Tour einer Künstlerin jemals gewesen, weil es so faszinierend war, dass man gesagt hat, okay, ich tue jetzt mal nicht so, als wäre das nicht da gewesen, sondern I own it, it's my thing. Und ich führe uns alle, nehme mich an der Hand und führe uns durch diese Zeiten durch irgendwie und wir können das alle wiedererleben. Das ist natürlich gerade für diese Swifties, die von Anfang an dabei waren, eine ganz besondere Art.
Ja, dieses Storytelling auch in Konzerten, also quasi diese Produktion, dass du sagst, es gibt Segmente und das ist halt alles eine runde Sache. By the way, eine der ersten, wenn nicht sogar die erste, die das gemacht hat, war Madonna.
Ja.
Die
hat es perfektioniert.
Ja, aber die hat auch Dings, die hat auch Produktion und also dieses Level einfach so, also die hat einfach einen Maßstab gesetzt. Mhm. Kann man sich auch noch anschauen, zum Beispiel die Drowned World Tour. Mhm. War einer der ersten, die genau das gemacht haben. Also dieses so, es gibt Segmente, die haben ein Thema, audiovisuell umgesetzt. Dankbarerweise, die Technik war halt auch schon verfügbar mit Backdrops und viel große Videoscreens, weil, to be honest, das gab es in den 90ern noch nicht. Ja. Also ich war einer der Ersten, die das aufs Tableau gebracht hat und der Blueprint war. Mhm. Und die hat das auch perfektioniert mit, Frosch im Hals, die Confessions Tour. Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, schaut euch bitte einmal das Opening der Confessions Tour an, wo sie aus der Disco-Kugel steigt. Das ist bis heute eines der besten Konzertopeners ever. Das Ding ist jetzt bald 20 Jahre alt und es hat nichts verloren. Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich war damals bei dem Konzert, ich habe geschrien. Ich habe mein Leben nicht gebackt. Ja. Aber ich meine, da muss man auch dazu sagen, so diese Art, wie Konzerte gemacht werden, das ist mehr als nur, ja, wir stellen eine Band hin und dann singt wer und dann gibt es noch ein bisschen Getanze und dann vorbei.
Entertainment ist es halt.
Sondern das ist eine Art-Installation mittlerweile. Das
stimmt,
ist wirklich mit eben bewegten Bühnen und tralala. Also, ja. Und da war Madonna einer der Ersten, die das gemacht hat.
Ja, absolut. Also ich will auch, wie gesagt, Taylor Swift hat das nicht erfunden. Die bedient sich an allem, was schon da war.
Ja, ja. Aber es ist schon geil zu sagen, so ich mache jetzt quasi meine Autobiografie oder die Biografie meines Werkes in einer 3,5-stündigen Konzert.
Ja.
Und wir lassen nichts aus.
Ja, und was ich auch noch kurz, jetzt wo wir gerade an dem Punkt sind, sagen möchte, ist, wir waren vorhin kurz bei diesem, sie ist keine Tänzerin. Also es gibt ja wirklich, ich meine, diese Frau, wie bei Britney Spears und eigentlich allen weiblichen Künstlerinnen, kann man sagen, die ist halt auch einfach wirklich durch den Dreck gezogen worden. Ich habe am Anfang erzählt, die In-Touch-Geschichte, ne?
Ja.
Also das heißt, die hat einfach auch, egal was sie gemacht hat, das war falsch, kann man schon mal festhalten. Mhm. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt eigentlich gerade sagen?
Du warst bei der Eras-Tour.
Ja, dass sie, was wollte ich sagen? Die Fans mitgenommen hat. Nein, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren.
Dann gebe ich dir jetzt ein Stichwort, weil vielleicht kommen wir da mal hin. Wie finden wir das neue Album?
Ja, das ist jetzt ein krasser Sprung.
Ja, ist mir egal. Mhm. Weil ich glaube, wir wissen jetzt, wie du deinen Zugang zu Taylor Swift gefunden hast. Wir, glaube ich, können noch einreihen, was es für dich bedeutet. Ich fasse jetzt mal zusammen hier. Mhm. Ein liebes Herzblatt. Aber ja, es gab jetzt ja doch die große, große Erwartung, heute kommt das neue Album und jeder Album-Release von Taylor Swift wird ja abgefeiert etc. Und heute ist es gedroppt.
Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich ärgere mich jetzt, dass du es jetzt ansprichst. Ich möchte noch gerne ein bisschen aufbauen. Also okay, lass uns springen. Nein, also was ich ja sagen muss, ist vielleicht noch einmal ein bisschen mehr diese Eras. Wir waren bei den Eras. Du hast es richtig gesagt, es gab zwei Alben, die waren zum Beispiel wirklich viel mehr so Singer-Songwriter, sehr ruhig. Die sind halt in der Corona-Zeit entstanden. Es gab das Reputation-Album, was von vielen Swifties extrem gefeiert wurde, weil es war eigentlich so ein bisschen dieses Revenge-Album. Also wir erinnern uns alle an die MTV Awards, wo Kanye West auf die Bühne gegangen ist und ihr das Mikro weggenommen hat und gesagt hat, Beyoncé had one of the best albums of all time. Oder Music Videos oder whatever.
Ach, ich hasse Kanye so sehr. Ja. Weißt du warum?
Weil er es einfach, weil er
Nein,
eigentlich...
Weißt du warum?
Nein.
Weil ich die Musik eigentlich wirklich liebe.
Ja, und der hat es verschissen.
Der macht wirklich, also das ist so, das ist einer der besten Beispiele für, können wir Künstler und Werk trennen? Und ich weiß, wir können es nicht. Das geht sich mittlerweile auch bei mir schon nicht mehr aus.
Ja.
Aber der ist ein begnadeter Musiker, der hat so gute Alben gemacht, der ist so ein guter
auch super
Rapper.
Shows übrigens,
ja, und der ist einfach, der ist ein Kreativer, wirklich, der ist so kreativ und der ist so gut eigentlich in seinem Handwerk. Und so, wie kann man es so verscheißen? Das ist einfach so.
Ja, aber ich glaube, der ist einfach wahnsinnig.
Wurscht, wir fangen jetzt nicht bei Kanye West zu sprechen an, aber das ist, he has demons.
Ja. Also ich sage jetzt mal, dass man einer 19-Jährigen bei einer Auszeichnung das Mikro aus der Hand, ich glaube 19 war sie, aus der Hand reißt und so quasi absprechen möchte, dass sie jetzt gerade diesen Award gewonnen hat.
Und als Beyoncé gewonnen hat, hat sie dann gesagt, so, und jetzt geben wir Taylor ihren Moment, den sie eigentlich verdient.
Das fand ich richtig
und gut. Hat ihr das Mikrofon gegeben und so, now say your piece.
Ja.
Also von dem her.
Ja, ja. Voll.
Ja.
Aber was halt auch, was man sagen muss, ist, und auch da wieder, wenn man sie so begleiten will an ihrem Weg, Taylor Swift, sie hat ja aus diesem Moment, der ihr, glaube ich, wirklich sehr viel Leid quasi gebracht hat, weil sie ja auch selber sagt, dass sie eigentlich immer so auf das, wie soll ich sagen, also angewiesen war auf das, dass die Leute sie lieben und mögen und so irgendwas. Die hat sich ja dann zurückgezogen und ich glaube, sie hat dann ein Jahr lang, ist ja komplett verschwunden.
Ja, ja.
Und dann kam sie halt zurück mit diesem Reputations-Album und das Geile war, sie hat halt alles, also wieder auch da mit diesen ganzen Symbolen und so, weil es gab ja dann diesen Hashtag auf Twitter mit Taylor Swift is over, weil alle nur mehr gehatet haben gegen Taylor Swift. Dann kam noch dieser Song von Kanye West mit I made the bitch famous und so.
Ja.
Und wo sie ja noch dann, finde ich auch, die PR-Frau von ihr ist ja auch großartig, wo, die findet immer die besten Worte, wo sie dann irgendwie gemeint hat, I would very much like to be quasi rausgenommen from this narrative, weil sie einfach sich gesagt hat, okay, es reicht mir jetzt, egal, auf jeden Fall haben sie die dann alle als Schlange bezeichnet, weil sie ja hintenrum irgendwie dann doch irgendwas davon wusste und so weiter. Und dann hat sie dieses Schlangensymbol ja aufgegriffen und hat das in Reputation halt einfach ausgespuckt, hat gesagt, ja gut, wenn ihr alle sagt, ich bin eine Schlange,
dann bin ich es jetzt. Ja.
Und ich glaube, das war wirklich so ein bisschen dieser Turning Point.
Ja, das Takeover, sozusagen so, ich bin noch immer die Stories erzählt.
Genau,
and I own
the narrative.
Und ihr könnt alle auch eine Geschichte erzählen, aber wisst ihr was, ich erzähle sie besser.
Ja.
Weil ich kann sie in Musik packen und in Symbole packen und in Videos packen, aber weil das ist noch immer mein Handwerk und nicht eures.
Und ich finde es spannend, weil tatsächlich ist das, glaube ich, nach wie vor bei den Fans eines der beliebtesten Alben. Also ich glaube, das haben so viele gebraucht und ich kann es auch wieder verstehen, wenn wir wieder zurückschauen auf dieses, die erzählt ihre Geschichte genauso, wie sie sie erlebt hat, dann ist das sozusagen das erste Album, wo es Wut und Aggression und Gegenwehr und so gibt.
Ja, es ist schon ein Feel-Gut-Album, aber es hat Ecken. By the way, ich kenne das Album zu wenig, aber ich glaube, von allen Liedern mag ich die of Reputation am meisten.
Das glaube ich. Das passt auch am besten zu dir, das
Album. Ja, genau, weil ich mag ja nichts, was zu glatt ist oder sehr selten. Ja. Und das ist so, das eckt an.
Ja, ja, das eckt wirklich an.
Das ist ihr, wenn ich jetzt so vergleichen würde, es ist die Courtney Love ihrer Alben.
Mhm. Schön gesagt, genau. Richtig.
Ja.
Und wir alle brauchen Courtney Love, because we have Courtney Love in us. Und,
immer.
Und immer. Das ist aber wieder das Schöne. Also ich glaube, man hat in dem Moment, wurde sie quasi vom Leben auch aufgefordert, vielschichtiger zu sein.
Mhm.
Und das ist das, was du auch mit Madonna gesagt hast, weil das sagt sie auch selber in der Doku, jetzt in der Netflix-Doku, so vor allem weibliche Künstlerinnen, und das muss man halt wirklich noch einmal in diesem gesamten patriarchalen Weltscheiß, in dem wir leben, sehen, müssen sich neu erfinden, weil sie sonst mit 35 im Elephant Graveyard landen. Also es bleibt denen ja nichts anderes übrig, während Männer, die werden ja teilweise gar nicht hinterfragt. Ja, dann macht halt Kanye West, macht halt weiter, macht er weiter, macht er weiter, ist immer geil, oder? Aber Taylor Swift ist so, ach, wenn sie jetzt noch so ein Album macht, dann ist halt auch boring, oder? Also so.
Ja, ich glaube, es gibt wenige Künstlerinnen, die sich dem komplett entzogen haben. Also da würde ich am ehesten noch hier so jemanden nehmen wie Björk.
Ja,
die,
aber die ist ja auch nicht von dieser Welt gefühlt.
Ja, die lebt in einer anderen Galaxie.
Ja.
Ab einem gewissen Zeitpunkt hat man die Alben nicht mehr verstanden.
Ja, jeder sie selber wahrscheinlich nicht.
Phonet. Nein, da habe ich mal einen ganz, ganz tollen Podcast gehört, der war wirklich großartig. Side Note. Der war mit einem Musikwissenschaftler und einer Psychologin oder Soziologin, ich weiß es nicht, und mit ihr selbst.
Mhm.
Und jede Folge war die Beschreibung eines Albums.
Mhm.
Und da hat sie erklärt, was sind die Hintergründe zu dem Album, wie ist es produziert worden, was bedeutet es, also O-Ton von ihr.
Mhm.
Und dann wird es vom Musikwissenschaftler und von der Soziologin auch immer wieder eingereiht.
Mhm.
Und das ist extrem spannend, weil eben die Frau lebt einfach auf einem ganz anderen Sonnensystem.
Mhm.
Und ich bin irgendwann mal bei Björks Werk ausgestiegen. Also mein letztes Album, das ich noch heiß geliebt habe, war Vespertine. Das war Anfang 2000er, was bis heute ihr bestes Album ist, meiner Meinung nach.
Ist da Hyper Ballad drauf?
Nein, das war Post. Aber dann zu hören, was die Überlegungen zu den anderen Alben waren, war so, so hast du es gemeint. Ja?
Haben wir gar nicht gecheckt.
Ja, also es war wirklich so, man hat echt den Beipackzettel gebraucht, sonst versteht man. Also ich will jetzt nicht, glaube ich, vergleichen, ja. Aber ich meine, das ist eine der wenigen, wo ich sage, so, die hat mit dem ganzen Pop,
das ist so die Tilda Swinton der Popmusik.
Ja, also die hat mit diesem ganzen Popmusik-Business, das hat sie lang hinter sich gelassen und schwebt in ganz anderen Sphären.
Mhm.
Und von der Sorte gibt es viel zu wenig, to be honest. Weil muss man auch dazu sagen, so sehr Taylor Swift ihr Ding durchzieht, sie muss halt trotzdem noch zum Mainstream catern.
Ja, ja,
oder, sie orientiert oder unsere Erwartung ist, dass sie das tut.
Ja.
Ja. Ob sie das jetzt will oder nicht oder muss, das ist ihre Entscheidung. Ja. Aber so, es findet ja trotzdem so im Gesamtkontext statt. So, das soll im Radio gespielt werden, etc. Et ja. Das hat Björk, glaube ich, nicht.
Nein. Aber das soll im Radio gespielt werden, da fällt mir auch noch eine Anekdote ein. Also ich weiß, dass ich wann war das? Da war ich schon in Wien, 2021, glaube ich, war das dann Red Taylor's Version? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall kam ja ein Re-Release von einem Album von ihr raus. Ja, muss ja sein eigentlich, von einem ehemaligen Album. Das erzähle ich gleich noch. Das finde ich nämlich auch ganz interessant, warum es bei ihr Alben gibt mit Taylor's Version.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass ich damals, das war eben nach dieser Doku, und da habe ich schon ein paar Songs auf meiner Taylor Swift Playlist gehabt, vielleicht so 10 oder so, die ich irgendwie gut fand. Und dann weiß ich noch, war ich irgendwie morgens auf dem Rolling Stone Magazin, irgendwie habe ich so rumgescrollt und dann war so, ja, die 100 besten Songs von Taylor Swift. Und dann habe ich mir angeschaut, was ist die Nummer 1?
Mhm.
Und die Nummer 1 ist All Too Well in der 10-Minuten-Version. Und da muss man ein bisschen den Hintergrund kennen, weil als Original das erste Mal das Red-Album aufgenommen wurde, das war ihr erstes quasi poppigeres Album, gab es den Song All Too Well schon drauf. Der war aber original sehr lang. Also das heißt, eigentlich wäre 10 Minuten die Originalversion gewesen. Dann haben quasi alle, das kennt man so ein bisschen wie von dem Film Bohemian Rhapsody, wo erklärt wird, wie dieser Song, wo sich Queen dann auch widersetzt hat, gesagt hat, nein, ist mir uns scheißegal, ob jetzt 3 Minuten von uns verlangt, wir machen jetzt hier eine Oper draus. Mhm. Und dann geht er halt 10 Minuten. Und sie ist da eingebrochen offensichtlich und hat halt eine, weiß ich nicht, 3,5 Minuten Version draus gemacht, ja.
Ja, Side Note, auch wieder mal. Das ist alles leider dem Algorithmus geschuldet.
Ja, natürlich, ja.
Weil,
und Radio halt.
Algorithmus eher, weil du hast, glaube ich, bei Spotify oder bei den Streamingdiensten, glaube ich, ein Song gilt als gespielt, wenn die ersten 30 Sekunden gehört wurden, ohne abzubrechen.
Okay.
Das heißt, das hat die gesamte Musikproduktion auf der Welt komplett beeinflusst, nämlich du musst in den ersten 30 Sekunden die Hooks reinhauen, du musst alles quasi schon da reinpacken, damit die Leute nicht abspringen. Mhm. Das heißt, ich liebe ja nichts mehr in Liedern als Intros. Lange Intros, Songs, die sich aufbauen, das gibt's nicht mehr. Und wenn du auch auf so Alben schaust, es gibt kaum noch Lieder, die länger sind als 3,5-4 Minuten.
Ja, wenn überhaupt.
Wenn überhaupt. Mhm. Mittlerweile ist ja alles nur noch 2,5 Minuten.
Ja.
Es gibt Alben, da schaue ich drauf, da sind so 12 Lieder drauf und dann schaust du auf die Gesamtspiellänge vom Album, so 36 Minuten.
Ja, quasi der neue Drop von Taylor Swift.
Ja, na, ich glaube, das ist sogar ein
bisschen. 42.
Ja, bei 12 Songs. Aber dem ist es einfach auch geschuldet. Das heißt, ja. 10 Minuten, also Queen ist ja noch vor Streamingdiensten.
Ja.
Und da war es, und dann
ist es ja schon kontrovers. Ja, aber da ging es halt um Radio und das war ja nichts anderes.
Ja, aber gab ja dann auch immer Radio-Edits und Album-Version.
Genau.
Das war ja immer so, die gab es ja damals auch schon.
Ja.
Aber das ist jetzt halt viel, viel extremer, weil mittlerweile gibt es nur noch die eine Version, die halt auf den Streaming-Plattformen ist und die auch im Radio gespielt wird.
Ja.
Du hast selten eine Album-Version und dann nochmal die Radio-Version oder die gekürzte Version.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich habe mir das dann angehört und ich schwöre euch, ich binge diesen Song. Ich kann den Song 100 Stunden durchhören, I don't care. Also diese 10-Minuten-Version von All Too Well ist wirklich, es ist ihr bester Song. Und ich glaube, unter den Swifties ist es ist nicht der populärste Song, because how could it be? Aber es ist das Interessante.
Es ist die Bibel.
Es ist die Bibel. Ja. Es ist deswegen die Bibel, weil einerseits weiß man, dass die Hintergrundgeschichte davon ihre Love Story mit einem sehr viel älteren, als sie, glaube ich, 20 war oder so, Jake Gyllenhaal war. Who is very hot. Who is very hot. We know that. Solche Zufachen.
Jack Gyllenhaal.
Der sich aber, glaube ich, nicht so gut verhalten hat, weil sie hat das natürlich genauso erzählt, wie das war. I remember it all too well.
Ja.
Just between us.
Mach's mir nicht kaputt. Jack Gyllenhaal.
So, aber das war zum Beispiel, fand ich total interessant und bis heute eigentlich faszinierend, dass ich mir denke, okay, das heißt, es sind nicht die Pop-Songs, die beliebtesten Songs, es sind nicht diese Radio-Songs, sondern auch da wieder, es ist der eine Song von einer damals, weiß ich nicht, um die 20-Jährigen, die irgendwie ihr Herz gebrochen bekommen hat von einem Dude, der 36 Jahre älter, das nicht, sondern weiß ich nicht, so
16 Jahre.
Ja, 16 oder 10 Jahre älter oder so irgendwas. Aber das liebe ich auch so an dem Lied, weil dann gibt es diese, in der langen Version dieses I was never good in telling jokes, but the punchline goes I got older, but your girlfriend stay my age. Weil am Anfang des Songs sagt sie die ganze Zeit, ja, sorry, dass er zu ihr gesagt hat, wir können leider nicht zusammen sein, weil du bist zu jung für mich.
Aha.
So I got older, but your lover stay my age ist like, okay, verstehe. Das heißt, du hast eigentlich nichts daran geändert. Das hat nie irgendwas mit dem Alter zu tun gehabt. Und ich finde das so gut, weil sie das so ehrlich mitteilt und jeder irgendwie sich da reinversetzen kann in diese Love Story, die eigentlich nur auf einer Wolke quasi built
war. Ja, gut, das ist ja meine feste Theorie. Männer werden 16 und dann stoppt's.
Männer werden 16?
Ne. Oder Dings, Männer sind 16. dann werden sie einfach nur älter. Sie wachsen nur und ihnen fallen die Haare aus, aber sie entwickeln sich nicht mehr viel weiter als das.
Ja, das ist ja.
Sehr Stereotyp, okay. I know, und sehr problematisch. Und ich nehme mich natürlich da selber raus, aber ich bin ja auch eine Lesbe.
Ja, also. Die Lesbe im Herzen. Okay, also ein paar Sachen muss ich da jetzt noch reinquetschen in die. Aber wenn wir jetzt gerade bei All Too Well sind, ich möchte gerne einmal kurz springen zu den Favorite Lyrics, aber das habe ich jetzt, glaube ich, an der Stelle schon gesagt. Aber ich, was ich auch zum Beispiel sehr, sehr gerne habe, ist Just Between Us Did the Love Affair Meme You Too. Und Meme heißt zermalmen.
Mhm.
Und ich finde, das ist zum Beispiel sowas. Also erstens mag ich dieses Just Between Us, weil sie singt das halt für alle, aber sie singt das so direkt, dass man sich denkt, ja, also wenn ich jetzt ein Lied schreiben würde über meinen Ex-Lover, dann würde ich das auch gerne so formulieren, so quasi, ja, nur zwischen uns beiden, aber alle anderen hören uns jetzt gerade zu.
Willkommen in Olivias Gehirn, nämlich so, wie interpretieren, wo ist der Beistrich gesetzt worden? Und hat es eine Bedeutung, dass nach diesem Beistrich kein Abstand gemacht wurde, weil das bedeutet ja das und dies und jenes.
Ja.
Und ich meine, dafür liebe ich dich ja sehr, aber ja. Gleichzeitig möchte ich dich umbringen dafür. Ja. Let's maybe... Ja, move back to something more relatable.
Okay.
Oder ich erzähle jetzt die Geschichte. Jetzt erzähle ich eine Geschichte.
Aber jetzt trotzdem, ja. Ich muss mal sagen, did the love affair meme you too? Wenn du weißt, dass das Wort meme zermalmen heißt und du weißt, wie sich das anfühlt oder like a crumbled paper on the floor, so ein zerknülltes Stück Papier am Boden. Ich finde, das sind schon so Sinnbilder für, boah, wenn du mal wirklich richtig heartbroken warst, dann ist das eine schöne Art, das zu beschreiben, dass es wieder sehr relatable macht, finde ich.
Ja, dann kann man auch von Fiona Apple Paperback hören.
Ja, aber das ist ja, und schau mal, das möchte ich ja gar nicht sagen, weil Fiona Apple Paperback ist ein super Song und wahrscheinlich noch mal tausendmal besser als der von Taylor Swift. Das, was es so faszinierend macht, ist ja nur, dass sie das auf eine so breite Masse schafft, die eine Fiona Apple halt nie angestrebt hat, weil es ihr einfach egal war. Aber egal, also Lyrics, da müssen wir jetzt nicht drauf einsteigen. Es gibt ein paar Lyrics, wo ich es euch sage, lohnt sich, hört es euch an.
All Too Well, alle bitte hören in der 10-Minuten-Version.
Genau, ist schon auf unserer Playlist drauf. Ja. Was ich aber eigentlich noch sagen möchte, ist, was ich auch nochmal faszinierend fand, ist einerseits, was sie wirklich gut gemacht hat, ist Stichwort Swifties. Sie hat sich einfach wirklich sehr früh schon damit auseinandergesetzt, wie kann man eine Crowd für sich gewinnen. Sie war auf MySpace ganz am Anfang. Sie hat immer diese Album-Releases gemacht und Fans zu sich eingeladen. Sie hat irgendwie einzelnen Fans immer private Nachrichten geschrieben, als sie schon immer größer und größer wurde.
Mit ihr die Marketingmaschinerie von Pop-Business oder von Musikindustrie
genau.
Sehr, sehr gut bedient und auch immer adäquat zu der Zeit, was sich gerade also was gerade gut funktioniert hat.
Und wenn man sich Videos anschaut von früher, also heute weiß ich es jetzt nicht mehr, aber wo sie sich bei Awards zum Beispiel bedankt dafür, dass sie die bekommen hat, sie war schon immer sehr humble ihren Fans gegenüber. Also sie hat eigentlich immer gesagt, das wäre nicht möglich ohne die Fans. Das heißt, diese Beziehung, die sie hat zu ihren Fans, war, glaube ich, immer ein bisschen enger als jetzt beispielsweise wieder bei einer Madonna. Und bei einer Beyoncé, ich glaube, die haben das vielleicht auch gar nicht nötig, das weiß ich nicht. Aber Taylor Swift hat, glaube ich, immer versucht, jetzt ist das, glaube ich, schon lange nicht mehr so, aber bis zu einem gewissen Grad sozusagen immer wieder auch denen klarzumachen, ohne euch gäbe es mich nicht.
Ja, da muss ich aber dazu sagen, ich meine, das machen viele. Und das glaube ich auch vielen. Das glaube ich auch in der Lady Gaga total, dass die sagt, ja, ohne die Fans wäre ich nichts.
Ja.
Das stimmt auch. Aber das ist auch ein bisschen so, das ist so, ja, das ist Common Sense, das machst du einfach, ja. Und maybe she means it und man kauft sie ab, aber bis zu einem gewissen Grad muss man so sagen, das ist Teil der Maschinerie.
Ja.
Also
ja.
Ich will sie nicht absprechen und ich will auch nicht sagen, dass es jetzt unaufrichtig ist.
Aber ich glaube, es ist eine besondere Beziehung, weil du hast ja diese... Lass mich nochmal kurz. Es gibt ja auch diese Easter Eggs, die sie immer versteckt. die dann die Fans, wo die Fans dann selber was draus machen. Beispielsweise diese, warum dann alle diese Armbänder in der Eras-Tour-Zeit getauscht haben, ist nur wegen einer einzigen Zeile in einem Lyric.
Ja.
Just make the friendship bracelet, hat sie gesungen. You're on your own, kid, war der Song. Und auf einmal haben die Leute das aufgefasst und haben was draus gemacht. Das heißt, das ist schon, ja, okay, vielleicht bedanken sich viele Popstars, das war jetzt vielleicht ein falsches Beispiel, aber ich glaube schon, dass sie das sehr schlau gemacht hat, sehr früh, sehr nah an den Fans dran zu sein, im Sinne von, ihr kriegt auch wirklich was von mir, wenn es wie so ein kleines Spiel zwischeneinander.
Na, es ist eine Response zu dem, was die Fans ihr zurückgeben. Sie greift es auf und spiegelt es auch wieder retour.
Genau, und jeder macht gleichzeitig was Eigenes draus.
Ja, also das ist ein Spiel, das sie sehr perfektioniert hat. Ich glaube, die hat ein ganz großartiges PR-Team, das ganz genau schaut, wie ticken deine Fans und wie sind die drauf und was funktioniert und was funktioniert nicht und wie können wir es in unserer Vermarktung jetzt mit aufnehmen. Und bis zum gewissen Grad ist es sicherlich aus ihr heraus, aber to be honest, da bin ich zu abgebrüht. Da ist eine Marketingmaschinerie dahinter. Also das ist Kalkül,
bis zum gewissen Grad.
Und das ist auch in Ordnung. Das muss alles gehört dazu.
Ja? Und jetzt möchte ich gerne aufgreifen, du wolltest mich bestimmt fragen in deiner Vorbereitung. Der Cremant ist leer, aber da hinten ist ein zweiter im Kühlschrank.
Stell die Frage, dann hole ich die Flasche.
Okay, also ich soll die Frage stellen. Ich dachte, du wolltest fragen. Wie war das denn? Also du weißt, ich hatte Tickets für mich und meine Freundinnen für die Eras Tour in Wien. Das Konzert wurde abgesagt, das einzige Konzert, was abgesagt wurde, oder die einzigen drei Konzerte in Wien von der ganzen Welttour in 2 Jahren. It hurts, it still hurts. So, und was ist dann passiert in dieser Stadt? Und das erzähle ich, während du zum Kühlschrank gehst und den Cremant holst. In dieser Stadt habt ihr sicher mitbekommen, die Zuhörerinnen, die zugeschaltet sind aus dem österreichischen...
die noch nicht abgedreht haben.
...Staat. Wir haben hier erlebt, dass ungefähr, ich glaube, 200.000 Fans in dieser Stadt unterwegs waren, die allesamt wirklich heartbroken waren und kollektiv getrauert haben darum, dass sie ihren größten Star nicht gesehen haben. Aber was haben die draus gemacht? Die sind halt einfach gemeinsam auf die Straße gegangen, haben miteinander bis Mitternacht, also ich war ja selber dabei, wir haben uns einmal zufälligerweise so einem Zug angeschlossen. Die Quacken knallen, wo wir irgendwie durch Wien gelaufen sind mit einer Horde von Swifties hinten dran und dann, ich weiß noch, da ist noch so ein Paar aus der Oper rausgekommen, die haben gerade geheiratet und wir haben dann die ganze Zeit dieses Paar angesungen und dann sind wir weitergezogen bis zum Stephansdom und dann sind wir dort gewesen, haben bis Mitternacht alle möglichen Swift-Songs lauthals gesungen. Die Polizei hat nichts gesagt, also es war irgendwie ganz...
Die hatten
ganz
Angst.
Ja, zu Recht. Da gab es diesen geilen Post damals so, der die Swifties werden den IS jetzt finden und ein für alle Mal zerstören. Which we didn't. Aber why we didn't ist, und das finde ich schon sehr bemerkenswert, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe an dem Beispiel, was wäre eigentlich gewesen, wenn, du kannst es halt leider mit niemanden, mit keinem männlichen Idol vergleichen, aber sagen wir mal, irgendein Fußball-Endspiel der Superlative wird abgesagt wegen einem terroristischen Anschlagsplan oder so irgendwas. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass wir hier dann singende, sich im Arm liegende, Bracelet-austauschende Girls and the Gays in der Stadt hätten, 200.000, die sich in den Armen liegen, mit Tränen und gemeinsam Lieder singen, sondern ich glaube ehrlicherweise, dass das ein Vibe ist, der
kotzende Männer am Schwedenplatz, die
sich in die Fresse hauen.
Die sich in die Fresse hauen und sich in Schlägereien verwickeln.
Ja.
Ich habe damals nur mitbekommen, sehr, sehr viele Frauen und Mädchen ist, was es ist, in Glitzerfetzen, die
genau, so wie ich heute.
Heartbroken und sehr betrunken irgendwo rumgewabert sind in der Stadt und nicht wussten, wohin mit sich.
Ja.
Es war heartbreaking, als Außenstehender. Ja.
Aber es ist trotzdem so, ich möchte es deswegen so betonen, weil ich mir gedacht habe, also ich ziehe da nichts draus, weil ich hätte sie am liebsten live gesehen, aber am Ende des Tages ist es schon ein ganz besonderes Gefühl gewesen, so verbunden zu sein mit diesen Menschen, die ja nur Gutes wollen. Mhm. Also niemand von denen wollte irgendwas Böses. Die sind nicht sauer gewesen, die haben sich nicht angesoffen, um sich zu prügeln, die haben nicht irgendwie, weißt du, was ich meine? Mhm. Es war einfach nur ein, okay, wenn wir es jetzt nicht haben können, dann versuchen wir halt das Beste draus zu machen. Und wirklich, das möchte ich mal einmal sehen, wenn in dieser, jetzt kommt die Feminismuskeule raus, wenn in dieser männerdominierten Welt mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Rammstein-Konzert abgesagt wird wegen Terrorismusverdacht, dann wird IS wahrscheinlich rausgeprügelt. So. Jetzt möchte ich noch, weil wir müssen zum Ende kommen, ich weiß, ich habe schon lange...
Ja, das wird heute eine Alles-Gesagt-Folge. Ich hätte mir ein Schlusswort aussuchen sollen.
Dolly Parton ist das Safe-Wort. was man vielleicht am Schluss noch erwähnen muss und was ich schon noch faszinierend
wir
fand...
Wir sind noch lange nicht beim Schluss.
Wir kommen noch zum Album.
Ich wollte eine andere Story eigentlich erzählen.
Ja, okay, ich will...
Ich habe auch jede Anteile zu diesem Podcast.
Lass mich doch, ich vergesse sonst alles. Lass es mich nur dazwischen quetschen.
Alright.
Also... Es gab eine Zeit, und ich glaube, die ist heute leider nicht mehr da, ehrlicherweise. Früher war wirklich mehr Lametta. Aber wo sich Taylor Swift durchaus auch auf sehr geschickte Art und Weise mit den Größen der Branche angelegt haben. Also sie hat sich mit Spotify angelegt, sie hat sich mit Apple angelegt, sie hat sich mit ihrem eigenen Ex-Label angelegt, was ja einfach ihre Rechte dann verkauft hat. Und sie hatte ja dann, das heißt, sie hat ihre ersten Alben...
Die Geschichte wollte ich eigentlich jetzt erzählen.
Okay.
Weil ich sie, glaube ich, kürzer zusammenfassen kann.
Ja, bitte, unbedingt und besser.
Am Ende des Tages ist
Big
ja so...
Machine Records.
Wenn du ja Alben aufnimmst, irgendwem gehören ja die Master. Also die Masterbänder oder das physische Werk. Und dort, wo sie es früher aufgenommen hat, das wurde über irgendeinen Merger, Bitcoin-Finance-Bro-Deal, Hinterkammer, wurde das einfach weiterverkauft. Mhm. Und sie hatte dadurch ja keine Zugriffsrechte mehr drauf, beziehungsweise war davon abhängig.
Mhm. Und der Neue, die Typen, die es dann geowned haben, waren ja verbandelt mit Kanye West.
Ja.
Das muss man auch noch wissen. Also ihrem Erzfeind quasi.
Ja. Das heißt, sie hatte de facto ja nicht die Rechte an ihren Mastern.
Genau.
Also quasi die Rechte zwar an der Musik. Urheberrecht ist nicht veräußerlich. Das Urheberrecht liegt immer bei dir. Bitte lernen. Urheberrecht und Verwertungsrecht sind zwei Dinge.
Habe ich in der Uni gelernt.
Und sie hat ja wirklich einen Genius-Move draus gemacht. Weil sie hat gemeint, ist kein Problem, ich nehme alle Alben neu auf mit Taylors Version.
Ja.
Diese Alben gehören mir, weil die Master gehören mir. Und dann gab es ja wirklich auf den ganzen Streaming-Plattformen jedes Album doppelt.
Ja, von den ersten fünf, glaube ich.
Ja, es gab das Original quasi und dann gab es das neu aufgenommene
Master-Move.
Mehr oder weniger unveränderte, also das, was du vorhin angesprochen hast, All Too Well, konnte sie dann auch in ihrer langen Version veröffentlichen, weil es ja quasi ihr Album war.
Ja.
Gesagt habe, ja, quasi fuck off, dann nehme ich einfach alles nochmal von vorne auf und das gehört jetzt alles mir.
Und die Fans haben mitgezogen.
Natürlich, das war ja der große Move, so bloß nicht das Originalalbum hören, nur Taylors Version hören. Also was ich da... Playlists mussten überarbeitet werden und ich weiß nicht, was alles ist. Es ist ja wirklich ein Kult.
Es ist wirklich ein Kult.
Ende der Story ist, dass ja dann irgendwann einmal sie eingeknickt sind und sie die Rechte ja wieder bekommen hat.
Vor einem Monat, glaube ich, ja.
Na, schon ein bisschen länger her. Und weißt du, wen sie zur Verhandlung geschickt hat, zu diesen ganzen Gesprächen? Ihre Mutter.
Ja, die ist ja ihre Managerin.
Ja, aber sie hat ihre Mutter immer zu den Verhandlungen mit den Anwälten, also die hatten natürlich eine Armada an Anwälten, aber zu diesen ganzen Verhandlungen hat sie immer ihre Mutter geschickt, was ja auch ein Genius-Move ist.
Ja.
Das ist meine Tochter, ihr Ficker.
Ja.
Das fand ich wieder sehr amüsant.
Ja, naja, und ich finde es auch ehrlicherweise, also erstens hat sie den Fans ja auch immer was geboten, weil es gab zu dem Album eben, also All Too Well in a 10-Minutes Version ist einfach das Best Case, weil so, aber es gab natürlich andere Alben, wo sie wirklich dann noch extra Tracks mit anderen Artists aufgenommen hat und so weiter und so fort. Also sie hat schon irgendwie geschaut, dass die auch noch was davon haben. Es war nicht einfach nur so, ich nehme es jetzt neu auf. Mhm. Also das hat sie wirklich sehr geschickt gemacht und ich fand schon, dass das so ein Move war, wie ich es verstanden habe, der in der Industrie noch völlig neu war.
Mhm.
Und da muss man erstmal drauf kommen und man muss auch wirklich die Balls haben, sorry, dass ich das jetzt so sage. The tits haben.
Titten auf dem Tisch,
um das halt wirklich auch so beinhart umzusetzen und zu sagen, nee, ich glaub dran. Jetzt ist nur das einzige Problem, dass alle auf Reputation Taylor's Version warten.
Das kommt nicht
und
mehr.
Das kommt, ja, weiß ich nicht. Sie überrascht uns ja immer wieder. Ich hoffe jetzt sehr. Und das ist die gute Brücke zum heutigen Album-Release. Ja, weil du mich diese Frage vorhin gefragt hast, mir diese Frage gestellt hast. Ich muss einmal schwer durchatmen. Also, heute Morgen war ich sehr früh wach, habe mir meinen Tee gekocht, habe mich vorbereitet, habe das Album gehört und ich glaube, ich habe es jetzt so 4-5 Mal durchgehört.
Mhm.
Ich muss sagen, wie fast immer, Klammer, gibt es keinen Banger auf diesem Album. Also, das heißt, again, wenn wir ganz auf den Anfang von unserer Podcast-Folge zurückkommen, es gibt selten Songs, und das sage auch ich als Swiftie, die wirklich so rausstechen, sondern du hast halt irgendwann einmal, sympathisierst du so mit einem Song, dann sympathisierst du so mit dem anderen Song, dann kannst du dazu relaten, da.
Objection, Your Honor.
Ja.
Aber da komme ich später dazu.
Aber es gibt halt selten wirklich den einen Song, wo man sagt, okay, das ist es irgendwie.
Mhm.
Und beim neuen Album muss ich sagen, also der Titel ist The Life of a Showgirl, das heißt eben deswegen, wir sind in unserer Showgirl-Era. Das macht natürlich total Sinn, weil auch da wieder Easter Eggs, also sie hat das schon wirklich krass gemacht, weil irgendwie am Ende des Tages ist sie auf ihrem letzten Auftritt von der Eras Tour durch eine orange Tür gegangen. Jetzt quasi das ganze Album ist in diesem Glitzer-Orange. Also das heißt, das war damals alles schon vorbereitet irgendwie.
Mhm.
Und die Bühne, die Form von der Bühne war am Ende eigentlich ein Schlüssel. Und das ist der Schlüssel zu der Tür. Also das ist einfach, das ist schon echt krass durchdacht. Vielleicht ist es auch alles erfunden, wissen wir nicht. Aber so, naja, was macht das Album mit mir? Also ich muss sagen, ich war vielleicht sogar underwhelmed, ist ein bisschen hart, weil ich glaube, das Album ist an sich ein gutes Album. Also ich habe mal wieder festgestellt, es ist so eins, kann ich anmachen. Und da muss ich auch zur Verteidigung sagen, welche CD, und ich sage jetzt bewusst CD, um uns in die alte Zeit zurückzuversetzen. Ich habe wirklich viele CDs besessen. Welche CDs außer Soundtracks konnte man oft einlegen und wirklich durchhören? Ist selten.
Habe ich einige.
Okay, hast du einige? Ich nicht so viele, also Soundtracks meistens ja, aber wirklich von einer Künstlerin oder von einem Künstler ist es eigentlich selten gewesen. Und das, glaube ich, ist A Life of a Showgirl. Also es ist die 42 Minuten kann ich durchhören, so. Es ist zu früh, um zu sagen, also ich merke, dass mir Showgirl fehlt, weil sie ist mit den gleichen Produzenten zusammengesessen wie für Reputation und Red und 1989, glaube ich. Das heißt eigentlich eher diese poppigeren, vielleicht sogar ein bisschen Disco. Produzenten sind, glaube ich, zwei Schweden oder so. Und für Showgirl, muss ich sagen, war es mir ein bisschen zu wenig. Ich habe eher related wieder zu diesen Songs, die sehr schmusig waren.
Mhm.
Wenn man denkt, okay, ich stecke offenbar immer noch in meiner Lover-Era fest. Das ist auch tiefenpsychologisch ganz interessant für mich. Aber das hilft mir jetzt leider nicht weiter in dem Gefühl, was ich zu dem Album jetzt habe. Außer, dass ich sage, yo, I let it grow. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Aber der Banger war nicht dabei. Mhm. Was sagst du?
Darf ich?
Mhm.
So.
Boah, das ist ekelhaft. Jetzt lass mal. Ich hasse Taylor Swift.
Nein. Es gibt dieses Phänomen, dass du Alben hörst und sie erschließen sich dir nicht sofort. Mhm. Und du musst sie öfters hören oder du kommst erst viel, viel später drauf. So, da ist viel Vielschichtigkeit drinnen oder das eröffnet sich einem erst später.
So geht es mir mit Lover von Taylor Swift.
Manchmal Jahre später. Ja. Dieses Album gehört nicht in diese Kategorie. I'm very sorry, ich bin sowas von underwhelmed. Mhm. Und ich erkläre dir auch, warum.
Mhm. Bitte, mansplain mir das
ich mal. Ich mansplain dir jetzt einmal das neue Album. es ist solides Machwerk, wie immer. Mhm. Also da kann man wirklich nichts sagen. Das ist alles sehr, sehr sauber produziert, sehr durchgängig, etc., etc. Ich habe es heute in der Früh durchlaufen lassen, jetzt am Nachmittag nochmal. Ich habe teilweise wirklich schauen müssen, so, warte mal.
Ist das ein anderes Lied?
Ist das Lied so lange? Also nein, das ist schon das nächste Lied. Es ist wirklich, it's the same.
Ja.
Und wo ich wirklich enttäuscht bin, ist, und das ist nochmal so ein eigenes Phänomen, es gab so eine große, große Erwartungshaltung zu, es kommt ein neues Album und quasi dieses, jetzt muss delivered werden.
Ja.
Und dann kommt dieses Album und es ist so solide, aber gleichzeitig auch so, als hättest du alle Taylor Swift-Alben in eine KI gepackt und gesagt, schreib ein Taylor Swift-Album, genauso klingt es auch. Es ist Einheitsbrei. Es gibt vielleicht ein, zwei Lieder, die ein bisschen rausstechen, ja, aber nichts, was einen hookt. So dieses so, I'm not mad, but it's nothing to write home about.
Ja.
Was mich wirklich aufregt, und jetzt kommt mein Aufreger, ist, du nennst das Album A Life of a Showgirl. In diesem Wort Showgirl sind 700 Bedeutungssysteme drinnen.
Mhm.
Und das könnte so
geil sein.
Camp sein.
Ja.
Das könnte so viel zitieren. Du hast, keine Ahnung, eine Annie Lennox, die ein Diva-Album rausgebracht hat, das nur Showgirl war. Du hattest Kylie, die eine ganze Showgirl-Era hatte, etc. Du hättest da Disco machen können. Du hättest einfach so viel draus machen können.
Ja.
Nicht wirklich, und da bin ich, wo ist der latest Shit?
Ja, wo ist das alles?
Wo ist die Augmented Reality? Ja, das ist alles so eine Komfortzone. Ja.
Ja.
So, was soll das? By the way, das ist ein Insider zwischen uns. Tut euch einen Gefallen.
Zwischen uns und Fest und Flauschig.
Ja, tut euch einen Gefallen, geht auf YouTube, tippt ein, wo ist der latest Shit? Das ist ein 20-Sekunden-Schnipsel von so einem Creative Director, der bei, glaube ich, in der Bauhauszentrale steht und sich darüber aufregt, dass zum 100-jährigen Jubiläum dort alles scheiße aussieht. Und das ist wirklich so Creative Director, wie er im Bilderbuch steht. Und
der sieht auch wirklich genauso aus.
Ja, genauso aus.
Also von Agenturen.
Von also richtig so ein Agentur-Handsing. Mhm. So, wo ist der latest Shit? Das ist alles hier eine Komfortzone.
Ja.
Und genauso ist dieses Album. Es ist so, am besten könnte ich es beschreiben, es ist Toastbrot. So, Toast ist geil, aber er ist nicht getoastet. So, ja,
oder ein bisschen angetoastet.
Nein, nicht einmal das. Er ist einfach so, man kann es essen, so I'm not mad, aber so, wo ist hier die Würze? Da ist nichts drin, sorry. Also vielleicht erschließt sich, wie gesagt, das war mein Eingangsargument. Manchmal erschließen sich einem Album erst später, aber ich kann dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, in diesem Album ist nichts drin, was sich einem später erschließt. Es ist wirklich Komfortzone durch und durch. Und vor allem, und da hänge ich mich am meisten auf, weil es eben mit diesem Showgirl-Titel daherkommt.
Ja. Ja,
weil da hättest du so viel konzeptionell rausholen können. Du hättest so viel zitieren können aus der bestehenden Popkultur.
Ja.
Das hätte so camp und so überdrüber sein können.
Ja.
Gerade jetzt in unserer aktuellen Welt, die so scheiße ist, hättest du so einen Raum des Eskapismus schaffen können.
Ja.
Und das hat sie nicht abgeliefert. Und damit schließe ich auch mein Argument, es ist halt immer schwierig, wenn du, gerade wie jemand wie Taylor Swift, der in den letzten Jahren so ein hohes, massives Standing einfach sich erarbeitet hat und auf einem Peak war. Weil wirklich, wie du vorhin gesagt hast, es gibt Leute, die reden über Taylor Swift und kennen kein einziges Lied, weil sie einfach so omnipräsent ist. Und vor dem habe ich auch wirklich Respekt. Und ich glaube, es ist immer schwierig, das da anzuschließen und das noch zu toppen, etc. Irgendwann gibt es halt diesen Moment, wo man sagt, bei dem Album ist es eingebrochen oder bei dem Album war das extra, dieses Tüpfelchen extra nicht mehr dabei. Mhm. Und ich glaube, den Moment erleben wir gerade.
Ja.
Und das ist in Ordnung. It's the humble pie.
Ja, ich gebe dir tatsächlich recht. Also ich fürchte leider, dass es auch so ist. Ich hoffe ja immer noch drauf, dass sie irgendwie jetzt einen Special Drop macht, weil das Album hat, wie gesagt, auch nur 12 Lieder.
Und damit kannst du es jetzt aber auch nicht retten.
Naja, also wenn sie jetzt Reputation Taylor's Version droppen würde, ich glaube, dann würden alle völlig ausrasten.
Jetzt aber auch alter Wein in neuen Schläuchen.
Kann sein, aber also wenn das alles war, muss ich auch sagen, dann hätte ich mir mehr erwartet, leider. Eben auch, was du sagst mit diesem Showgirl-Ding, da denke ich mir auch so mehr Präsenz, mehr, ich meine, sie muss das ja aufgenommen haben, kurz nach ihrer Welttour, weil so anders geht es ja zeitlich gar nicht, oder währenddessen oder so irgendwas, weil die hat ja, glaube ich, Ende letzten Jahres erst geendet. Von dem her, vielleicht ist sie auch einfach ein bisschen ausgelaugt gewesen, plus sie musste sich ja auch noch, wie heißt das, engagen und so. Also war ja einiges zu tun. By the way, we're manifesting this Travis Kelce guy.
Smallest violin playing, ja.
auf den warte ich noch. Aber ich habe ihn mir gut manifestiert. Aber ich gebe dir recht. Also ich finde auch, dass wenn das jetzt alles gewesen ist, dann underwhelmed ist ein bisschen gemein, weil ich ja sonst wichtig bin, aber es ist die Wahrheit und it hurts, aber ja. Dieses Glitzer, dieses Showgirl, dieses Aufgeladen, also wir waren doch beide in diesem Sofia Ford Coppola Film The Last Showgirl mit Pamela Anderson.
Ja.
Genauso. Also der Film an sich hätte so viel, wer außer Pamela Anderson hätte dieses ich bin jetzt the last showgirl, icon.
Ich wollte Elizabeth Berkley aus dem Film Showgirls sehen irgendwo.
Ja.
Ja, ich wollte, dass sie genauso wie Annie Lennox in diesem roten Rokoko-Barock-Kleid mit diesem Headpiece rumläuft. Die hat so viel Vorlage gehabt, das alles zu zitieren, neu zu erfinden. Und nochmal, Showgirl ist so camp und so over the top und nichts davon ist in diesem Album. Nichts. Ja. Keine Spur.
Ja.
Und das ist das, was mich ein bisschen, also wenn sie es jetzt genannt hätte, keine Ahnung, wurscht, mir fällt kein anderer Titel ein, aber es ist einfach so, Titel und also Cover und Inhalt passen hier zero zusammen, kein bisschen.
Ja, vor allem, weil du hast es gerade angesprochen, in der aktuellen Zeit, also als es angeteased wurde, das Album, habe ich mir auch gedacht, oh, das ist es jetzt. Sie hat ja auch so, ihre Alben sind ja auch immer color-coded und sie hat ja damit irgendwie diese Color Orange gereclaimed. Wir wissen alle, an wen wir denken, wenn wir Orange sagen. And it's not a good thing. Und ich finde auch, weil irgendwo gab es auch das Zitat, the crowd is the king. Und wir wissen, welcher orange Mensch gerade von sich sagt, dass er the king ist. Also es hätte einfach so ein Momentum sein können. Und ich weiß noch, dass ich das zu dir vor ein paar Wochen gesagt habe, wenn sie das schafft, diesen Zeitgeist damit so zu treffen und auch ein bisschen der Crowd ihr Momentum zurückzugeben, so von wegen, okay, you are the crowd, you are the king, lasst euch von außen nichts sagen, also fast ein bisschen politisch sein, ohne politisch zu sein.
Oder be your own showgirl.
Ja.
Also nichts davon ist da drinnen.
Ja.
Also das ist einfach so.
Gebe ich dir absolut recht.
Da fand ich, finde ich, ein bisschen die Schwierigkeit in dem Ganzen.
Nichtsdestotrotz.
Jetzt habe ich einen Gedanken gehabt oder ich habe schon wieder verloren. Ah, auf das wollte ich hinaus. Ja. Gut, ich habe vorhin gesagt, man soll nicht vergleichen und Dings, aber wenn ich mir halt auch anschaue, was momentan in der Popkultur teilweise an großartigen Konzeptalben einfach rausgebracht wird oder was die Leute teilweise rausschmeißen.
Chappell Roan zum Beispiel.
Chappell Roan, das neue Album von Doja Cat ist ein Wahnsinn.
Ist übrigens Jack Antonoff, ne? Der ist ja der Haus- und Hofproduzent eigentlich von Taylor Swift.
Ja, aber ich meine, die hat ein Album rausgebracht, das trieft vor, dass es vor ist, 80s.
Ja.
Das ist wirklich 80er Jahre reingepackt, aber einfach neu interpretiert. Also es gibt einfach so konzeptionell so viel gute Alben momentan da draußen. Und dann kommt dieser lauwarme... Die lauwarme ist super daher und man sagt, ja... Und das soll Showgirl sein?
Ja.
I don't think so.
Ja, deswegen,
da sind ein paar Strasssteine rausgeflogen aus der Krone.
An alle Swifties da draußen. Ich glaube, also auch ich halte mich eher fest in diesen dunklen, dunklen Zeiten an Eras von Taylor Swift, die ein bisschen progressiver waren, meiner Meinung nach, und ein bisschen mehr... ja, Spaß gemacht haben, empowering waren, mehr Glitzer hatten. Auch dieses Quirky, mir fehlt ein bisschen, was sie sonst immer, finde ich, ganz gut gemacht hat, ist dieses eben wie bei Shake It Off so, sie gehört nicht ganz rein, weil alle sich immer drüber lustig machen. Ja, die tanzt ja auch nicht gut und die tanzt auch nicht gut. Schau dir ihre Performance an. Das schaut einfach alles immer gleich aus. Das ist eigentlich auch extrem.
Ja, muss sie auch nicht. Whitney konnte auch nicht tanzen, aber die hat großartig gesungen.
Ja, das ist natürlich okay. That's another thing. Aber ich sage jetzt mal, um das ganze Thema abzuschließen, was mich eint, ist irgendwie so diese, oder was mich freut, ist dieses, wenn man Swiftie ist, dann hat man schon nach wie vor auch mit diesem vielleicht lauwarmen Drop das Gefühl, man ist Teil von was Größerem Ganzen. Man hat irgendwie diese Eras, die man sich wirklich persönlich raussuchen kann, wo man sagen kann, okay, wo stehe ich gerade, was tut mir gerade gut, aha, ich brauche jetzt eher das oder ich brauche jetzt eher das. Also das gefällt mir gut, das ist so ein bisschen wie morgens das Outfit aussuchen, ja, was passt gerade zu mir.
Welches Album passt heute in meinen Tag?
Passt heute gerade zu mir, das ist irgendwie schön. Zu den Friendship-Bracelets wollte ich noch einmal sagen, ich finde das ganz süß, weil ich habe natürlich letztes Jahr ganz viele von diesen Friendship-Bracelets auch gebastelt. Und drei Männer in dieser Stadt, die ich sehr gerne habe und sehr lieb habe, tragen, seitdem ich das gebastelt habe, jeden Tag dieses Friendship-Bracelet.
Ich habe es heute leider nicht drauf.
Ja, du ja nicht, das weiß ich ja.
Nein, aber ich habe ja auch eins bekommen, übrigens das Beste auf der Welt.
Ja.
Favorite Non-Swifty.
Genau.
Und jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich es heute nicht getragen habe, weil es wäre heute eigentlich das perfekte Accessoire gewesen zu der heutigen Folge. Aber es I hold space for it und es hängt in meinem Vorzimmer.
Ja.
Mit dem bisschen Schmuck, das ich habe und mit den alten Covid-Masken.
Und den Perücken und so weiter.
Nein, die Perücken haben bitte.
Einen eigenen Space.
Eigenen Space, ja.
Ja, aber deswegen, ich möchte nur sagen, also dieses verbindende Element, was ich zumindest mir aus dieser Musik ziehe, das finde ich schön, dass ich das auch in mein Privatleben so ein bisschen mit reinziehen konnte und ich halte mich einfach fest an den alten Sachen, beziehungsweise wer weiß, vielleicht wache ich auch auf und morgen früh sage ich, also es gibt schon ein paar Songs von dem Album, wo ich sage, die gefallen mir gut. Jetzt kommen wir einmal zu unserer Playlist, bevor wir einmal sagen, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr Feedback habt zu dieser sehr langen, glaube ich, Taylor Swift-Folge.
Also mail@relativ-ungeschminkt.at oder bei Instagram relativ ungeschminkt. Schreibt uns, was eure Position zu Taylor Swift ist.
Oder zu allem anderen.
Oder zu allem anderen. Und ihr müsst nicht zurückhalten, weil wir sind ja trotzdem hier ein Swiftie und Non-Swiftie.
Genau.
Das heißt, Yin und Yang sind hier perfekt vereint.
Vereint, genau.
Und nein, ich habe kein Taylor Swift-Lied für die Playlist.
Für die Playlist, okay. Ja, ich muss auch sagen, dann schließe ich mich der an, weil ich glaube, ich warte die nächste Folge ab und lasse es nochmal wirken. Es kommt ein Song demnächst auf unsere Playlist und it's gonna be the one, but I'm not sure which one it is now.
Das heißt, ihr müsst nächste Woche wieder einschalten.
Ihr müsst leider.
Ihr müsst, wenn wir hier unsere Taylor Swift Reveal-Folge machen.
Und alles, was ich heute nicht gesagt habe, weil ich nicht auf meine Notizen geschaut habe, presse ich einfach das nächste Mal rein, was auch immer das Thema ist.
No, I cut you off. Das war's jetzt. Du hast jetzt 1,5 Stunden bekommen.
Wirklich 1,5 Stunden?
Ja. Oh je. Das ist, glaube ich, unsere längste Folge. Ja. Aber auf das war ich eingestellt. Aber danke, dass du das geteilt hast. Ich glaube, das war auch sehr wichtig. Und ich kann es schon ein bisschen spoilern. Wir werden sowieso mal eine eigene Folge machen zum Thema Popkultur und Popmusik und 90s.
Und vielleicht haben wir auch einen Special Guest.
Und da haben wir einen Special Guest wahrscheinlich, der uns auch regelmäßig zuhört.
Wir wissen das noch nicht.
Nein, in dem Fall ist wirklich der. oder you tell us.
Ja.
Von dem her, alles ist hier sehr fluide.
Aber heute ist alles gesagt.
Für heute ist alles gesagt, meine Lieben.
Ja, danke schön.
Mic drop.
Just between us.
Bis nächste Woche.
Ciao.